Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Hören ist das Thema der Sendung heute. Jetzt aber reden wir, und zwar übers Fernsehen, besser gesagt über einen Fernsehfilm, über den man zusammenfassend sagen könnte, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und damit sind wir ja quasi auch wieder irgendwie beim Hören. Jorinde und Joringel ist nicht nur ein wunderschönes Märchen, das viele von Ihnen vielleicht sogar kennen dürften, sondern auch ein wunderschöner Märchenfilm. Neu gedreht vom RBB, und über den Film, das Märchen und die Produktion sprechen wir jetzt mit einem der Schauspieler. Roman Leitner-Schamow spielt die Rolle des lahmen Halunken und ist jetzt am Telefon. Wunderschönen guten Morgen, Roman.
Jo, schönen guten Morgen, Sven. Hi.
Der lahme Halunke, das klingt ja fast nach so einem Archetypen wie der junge Liebhaber oder die komische Alte. Aber darüber wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Jorinde und Joringel, was hat das Märchen mit der trapsenden oder tapsenden, heißt es trapsenden? Trapsenden, ne? Nachtigall.
Ich würde hier trapsen. Ja, das ist eine gute Frage.
Also, was hat das mit der Nachtigall, was auch immer sie tut, zu tun?
Ja, ganz viel natürlich. Also, weil die Grundkerngeschichte geht darum, dass eine, und das ist schon wieder anders als bei anderen Märchen, finde ich sehr interessant bei Jorinde und Joringel, keine böse Zauberin, sondern eine, wie soll man sagen, eine sehr mitfühlende Zauberin auf eine ganz eigenartige Art. Das, also was die tut, ist, die will sozusagen die ganzen jungen Mädchen davor retten, dass ihnen die Herzen gebrochen werden. Und was sie dafür tut, ist, dass sie sie in Vöglein verwandelt. Also in Nachtigallen, in Kanarienvögel, in Finken, in Spatzen. Und die leben dann bei ihr in kleinen, von ihnen selbst geflochtenen Käfigen.
Okay, das heißt also, in diesem Märchen wird ein junges Mädchen in eine Nachtigall verwandelt. Und wie geht's dann weiter?
Ja, und das ist so, also dass natürlich diese jungen Mädchen jeweils auch einen Geliebten haben. Und das ist auch bei Jorinde und Joringel so natürlich. Also die Jorinde hat ihren Joringel. Und die beiden flüchten, weil ihre Liebe nicht sein darf, also weil die Familie von Jorinde verbietet, dass Joringel sie heiraten darf, flüchten die in den Wald und werden dort von der Zauberin sozusagen bestellt, und er versteinert, also er kann nichts sagen, und sie verwandelt Jorinde in einen Vogel und nimmt sie mit, und er bleibt alleine zurück und kann ihr nicht folgen und muss jetzt natürlich einen Weg suchen, wie er zu ihr kommen kann. Und da gibt es auch einen Weg, und zwar mit einer magischen Blume.
Toll. Es ist also eine Märchenschmonzette mit einem Paar, wie wir es alle kennen. Eine Frau, die ständig piepst, und ein Mann, der wie versteinert daneben steht und nichts sagt. Sowas habe ich auch schon kennengelernt.
Genau.
Jetzt ist deine Rolle doch wunderbar farbenfroh schon im Klang. Der lahme Halunke. Ist das deine Traumrolle? Hast du dich schon viele, viele Jahre auf lahme Halunken spezialisiert?
Ehrlich gesagt habe ich da lange darauf hingearbeitet und muss sagen, es ist mir auch gut gelungen, irgendwie auf eine Art, weiß gar nicht wie, aber ja. Und als ich aber davon gehört habe, war es tatsächlich so, dass ich dachte, cool, lahme Halunke. Ein großes Missverständnis gab es übrigens auch noch, das war sehr lustig. Und zwar bei lahme Halunken weiß man ja nicht so richtig, also jedenfalls mir ging es so, dass ich sofort gedacht habe, lahme Halunke. Geil, so eine Herausforderung. Man kann vielleicht so ein bisschen hinken oder kann irgendwie so gucken.
Das wäre doch ein lahmender Halunke.
Also so eine Art Dr. House, ja, nur auf Halunke. Ja.
Genau so ist es. Und es stimmt, lahmender Halunke heißt es eben nicht. Da hast du total recht. Aber ich habe das irgendwie völlig missinterpretiert und bin dann auch zum Regisseur Produktion also hingegangen und habe mit ihm drüber sprechen wollen. Und er war auch so ein bisschen sprachlos, weil er jetzt auch nicht genau wusste auf einmal, wie war das eigentlich gemeint. Und tatsächlich gemeint war es so, dass er eben wirklich total lahm, langsam und auch doof ist.
Ach, der doofe Halunke, was ja wieder passt, wenn man nicht weiß, was eigentlich lahme Halunke bedeutet. Also das ist schon mal ein guter Ansatz.
Genau.
So, Märchenfilme, die spielen ja immer irgendwie früher. Also man sieht riesige, opulente Kostüme, tolle Requisiten. Wie ist es bei der Jorinde und Joringel-Produktion?
Ja, das ist ganz ähnlich. Ich finde, es ist sehr, sehr, sehr schön im klassischen Stil gedreht worden. Die Kostüme sind also tatsächlich auch mittelalterlich, und auch das ganze Setting ist also auf einer Burg gedreht worden. Und um wunderschöne Seen in der Nähe von Babelsberg herum auch. Also das ganze Setting ist wirklich, wirklich sehr, sehr klassisch und sehr, sehr wunderschön. Also es ist echt klasse geworden. Ich habe den Film jetzt schon dreimal gesehen, irgendwie bei Vorführungen. Und die Reaktionen sind fantastisch gewesen. Es ist sehr berührend, das Märchen. Sie haben auch eine ganz schöne Klammer gesetzt, also mit einem alternden oder sehr alten Joringel. Am Anfang. Mehr will ich noch gar nicht verraten.
Weil mehr kaum. Sollen sich unsere Hörerinnen und Hörer, die ja in ihrem anderen Leben auch Zuschauerinnen und Zuschauer sind, selber angucken. Den Film kann man sehen am ersten Weihnachtsfeiertag um 14 Uhr, wo natürlich in der ARD. Wir sprachen mit Roman Leitner-Schamow über den RBB-Märchenfilm Jorinde und Joringel. Und Sie wissen es alle, er hat die erste Hauptrolle als Lama Halunke. Dankeschön.
Vielen Dank, Roman. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Frohe Weihnachten.
Es ist 10.18 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag ist Hören.
Bitte, wenn ihr mit den Stöcken kämpft, dann nur in Zeitlupe. Aber meine Kinder machen das nicht in Zeitlupe. Nein, jetzt bitte nicht die Schokolade vor dem Essen, wir nehmen die als nach. Naja, okay, dann putzt ihr wenigstens den Mund ab. Wie wär's dann eigentlich mal mit Hausaufgaben? Ach, habe ich ja alle schon gemacht. Ist natürlich dann nicht so. Also, wir kennen das alle, unsere Kinder hören nicht auf uns. Gott sei Dank hören unsere Kinder auch nicht auf andere, sonst würden wir es nur an uns festmachen. Aber was passiert, wenn sich das zuspitzt? In Fernsehformaten wie zum Beispiel der Supernanny, die bis vor kurzem auf RTL ausgestrahlt wurde, da gab es Dutzende wirklich, sagen wir mal, von Hardcore-Fällen zu sehen. Helfen solche Fernseherlebnisse denn bei der Erziehung? Führen die dazu, dass die Kinder dann dauerhaft besser hören? Das fragen wir den Soziologen und Autoren Professor Dr. Klaus Wahl. Er hat viele Bücher geschrieben, unter anderem auch das Buch Helfen, Supernanny und Co. Guten Morgen, Herr Wahl.
Hallo, Herr Wahl.
Guten Morgen.
Herr Wahl, hören Kinder heute denn schlechter als früher auf ihre Eltern?
Naja, wenn man auf Eltern hören übersetzt mit gehorsam sein, dann kann ich sagen, hoffentlich, weil Gehorsam speist sich aus der Furcht. Und wenn ich Furcht vor Eltern habe und deswegen gehorsam bin und auf sie höre, ist das wahrscheinlich nicht so ganz optimal. Wenn ich das aber übersetze, Ihre Frage übersetze, sehen Eltern mehr Probleme bei ihren Kindern, kommen sie mit den Kindern nicht zurecht. Darauf kann man eine klare Antwort geben. Also die Untersuchungen auch in Deutschland über Jahre hinweg zeigen, dass es eine gewisse Zunahme bestimmter kindlicher Persönlichkeitsstörungen gibt. Also mehr Ängstlichkeit, mehr Aggressivität, mehr ADHS und so weiter. Und insofern sind Eltern eher herausgefordert, also oder häufiger herausgefordert, vielleicht als früher.
Mhm. Nun erziehe ich meine Kinder nicht mit Strenge, die leben nicht in Angst. Ich versuche immer alles Mögliche zu begründen, den Dinge zu erklären. Zum Beispiel, wenn ihr mit den Stöckern schnell kämpft, dann verletzt ihr euch. Gerade wieder passiert. Wenn ihr die Schokolade jetzt esst, dann esst ihr nicht mehr Sachen, die gesund sind. Also doch bitte hinterher und so weiter. Und trotzdem dringe ich nicht so richtig durch. Ist das denn auch etwas, was man, sagen wir mal, ja, ist das was man sich einkauft, wenn man sagt, okay, man will denen keine Angst machen, man will die nicht verhauen, also ist es zwangsläufig so, dass sie, sagen wir mal, erst im Alter von 10, 11, 12 Jahren so ein bisschen vernünftiger werden und vorher muss man eben mit dieser Enttäuschung, dass sie die Schokolade doch vorm Essen futtern, leben?
Naja, das kommt immer auf den Einzelfall an. Oft geht so einer Phase, dass das Eltern nicht mehr durchdringen mit ihren Appellen an die Kinder, eine Phase voraus, wo sie vielleicht zu viel durchgehen ließen und unkommentiert irgendwas durchgehen ließen und dann erstaunt sind, dass die Kinder das ausnutzen. So gibt es also sehr unterschiedliche Vorgeschichten, die man dann im Einzelfall immer kennen müsste. Manchmal sind Eltern am Anfang eben gerade auch zu besorgt, was falsch zu machen, sind also besonders liberal und lassen relativ viel durchgehen und denken dann ab einem bestimmten Alter, jetzt müsste das Kind doch endlich begreifen, dass es das und das auch an Grenzen einsehen muss. Und da brauchen aber Kinder eine Weile dafür und das kann eben bis zu dem Alter dauern, das Sie gerade genannt haben.
Gut, Herr Wahl, jetzt ist es ja relativ harmlos, sage ich mal. Also da gibt es ja schlimmere Beispiele, hier diese Kevin Marcells und
Gott sei Dank, vielen Dank, danke schön.
Diese Justin Horatios, die wir alle in der Supernanny gesehen haben, sind das echte Fälle oder ist das alles Fake? Gibt es so schlimme Verhältnisse?
Sowas gibt es, wenn auch nicht massenhaft. Also ich bin auch mal wieder erstaunt, wenn ich Vorträge bei Eltern, die eben pädagogisch interessierter sind, in Familienbildungsstätten und so weiter mache, fragen mich die Eltern auch, also gibt es denn überhaupt sowas? Ist das nicht alles nur gespielt und sowas? Nein, muss ich sagen, ich habe selber auch sehr viele Familien untersucht. Es gibt solche Fälle, aber es ist eine Minderheit natürlich, die so chaotisch sind und wo die Probleme sich so aufhäufen. Ne?
Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass bei meinen kleinen Problemchen das sein kann, dass man eine Zeit lang zu viel durchgehen lässt und dann sich wundert, dass man das Ruder nicht rumgerissen bekommt. Jetzt habe ich im Fernsehen Fälle gesehen, wo man sagen muss, die Eltern treten eigentlich sehr autoritär auf, aber die Kinder hören überhaupt gar nicht mehr. Woran liegt das?
Ja, das eine kann das andere ja durchaus mit einschließen. Also wenn die Kinder einfach merken, dass sie ihre Eltern in einer Weise mit ihnen umgehen, auf die sie überhaupt nicht mehr irgendwie emotionsfrei sozusagen eingehen können, dann schalten die um und dann kippt es in so eine Art Stressmechanismus um, zu dem dann auch Aggression und Widerständigkeit und alles Mögliche gehören. Also wie gesagt, da muss immer die Vorgeschichte dazu kommen. Es gibt halt auch da so paradoxe Geschichten, das, was wir vorher besprochen hatten, dass man als Eltern eine Weile zu viel durchgehen lässt, kann heißen, dass die Kinder dann irgendwann über bestimmte Grenzen auch hinausgehen. Aber auch genau andersrum, wenn die Eltern zu autoritär sind und gar nichts durchgehen lassen, versuchen die Kids sozusagen auch darüber diese Grenzen zu sprengen.
Das heißt, man muss das richtige Maß finden, wie bei so vielen Dingen im Leben. Jetzt ist es, wenn ein Fernsehteam anrückt mit einer Pädagogin, sie sagen immer, man muss den Kontext kennen, die Vorgeschichte kennen. Ja, sehr unwahrscheinlich, dass die wirklich ein langes und ausdauerndes Studium der Situation vornehmen. Ihr Buch heißt Helfen, Supernanny und Co. Und helfen Sie?
Ein bisschen helfen die schon. Also es gibt ja mittlerweile auch Untersuchungen dazu. Am Anfang gab es eine ganz aufgeregte Diskussion vor ein paar Jahren, als das aufkam. Vor allem die Pädagogen, die Erziehungsberatungsstellen und so weiter, haben sich da sehr aufgeregt, dass man das moralisch nicht machen dürfe. Familien so vorführen, Kinder so vorführen und dass alles nicht so schnell geht. Alles okay, aber mittlerweile gibt es Untersuchungen dazu, zum Beispiel eine Drei-Länder-Vergleichsuntersuchung von Großbritannien, Deutschland und Österreich, die ein österreichischer Kollege gemacht hat. Und da kam doch heraus, dass also in bestimmter Weise das befragte Publikum auch von solchen Formaten etwas hat. Ich meine, die lösen jetzt nicht alle Probleme, die Eltern zu Hause dann selbst haben, das ist klar. Aber sie werden angeregt, darüber nachzudenken. Sie werden angeregt, einen anderen Blick auf bestimmte Probleme zu haben. Sie werden angeregt, mit anderen Eltern darüber zu sprechen. Also auch Profis von Familienbildungsstätten und so weiter haben mir erzählt, dass die Eltern mit dem Wissen über solche Fernsehgeschichten zu ihnen kommen und dann mit denen anfangen zu diskutieren. War denn das jetzt richtig, was diese Supernanny gemacht hat? Könnte man das noch anders machen? Also es gibt ein Gespräch darüber.
Über Kinder, die nicht auf ihre Eltern hören und was den Eltern helfen kann, darüber sprachen wir mit dem Soziologen und Autor Professor Dr. Klaus Wahl. Er hat das Buch Helfen, Supernanny und Co. geschrieben. Vielen Dank, Herr Wahl, und schönen Sonntag noch.
Danke.
Es ist 10.35 Uhr, Sie hören 2 auf 1 und Hören ist das Thema der heutigen Sendung. Und wir wollen jetzt mal versuchen zu ergründen, warum wir manche Musik, Weihnachtslieder zum Beispiel, so gerne hören und warum wir, wenn wir sie hören, auch immer gleich so schnell Pipi in die Augen kriegen. Die Ursache dafür liegen nicht etwa im Ohr, sondern im Gehirn. Darum sprechen wir jetzt mit unserem Lieblingsneurologen Magnus Heyer. Wunderschönen guten Morgen, Herr Heyer.
Guten Morgen nach Berlin.
Herr Heyer, wie kommt denn das Lied ins Gehirn?
Ja, auf zwei Wegen. Entweder über das Ohr oder über die Knochen. Sie können theoretisch sogar über Knochenleitungen, aber das ist egal. Also jedenfalls.
Was hat den besseren Sound?
Das Ohr. Das Ohr ist ein wunderbarer Verstärker, da kommt einfach mehr an. Da kommen auch mehr die Zwischentöne an.
Gut, also das Lied kommt über das Ohr ins Gehirn und was macht es jetzt da?
Das Gehirn, das Lied, die Musik, die nein, im Grunde der Text des Liedes wird verarbeitet tendenziell im linken Gehirn, wenn Sie Rechtshänder sind.
Ja.
Und die Musik, die
Harmonien. Sie meinen die linke Hirnhälfte oder fehlt bei mir was?
Na, sagen wir Hälfte, aber die beiden sind zumindest miteinander verbunden.
Okay.
Und die Musik tendenziell eher im rechten Gehirn.
Ist ja kompliziert. Macht das Sinn?
Das ist nicht die Frage in der Neurologie. Es hat sich so bewährt und es funktioniert sehr gut und es ist auch sehr viel komplexer, als wir gedacht haben. Ich hatte mal eine Patientin, wenn ich das erzählen darf, eine 100-jährige Frau in der Psychiatrie. Und diese Frau, sie konnte mit der nicht mehr reden. Die Sprache war weg. Sie verstand Sprache nicht mehr. Aber sie konnte mit ihr singen. Sie konnte kein Wort verstehen, sie konnte kein Wort reden, aber sie konnte alte Lieder singen. Das war unglaublich beeindruckend. Das war wie eine Wiedergeburt.
Das ist wie Mick Jagger. Finde ich sehr interessant.
Ich hätte eher Keith Richards gedacht. Oder wie Xavier Naidoo oder wie auch immer, aber jedenfalls... Singen ging Text nicht.
Der Naidu ist noch jung genug, der könnte ihn noch eine kleben, da wäre ich vorsichtig. Warum rührt uns denn jetzt manche Musik an und manche nicht? Das wird ja wahrscheinlich nicht am Ohr, sondern eher am Hirn liegen.
Das liegt natürlich am Gehirn und ganz genau wissen wir es nicht. Was wir aber wissen ist, dass es tatsächlich sozusagen übergreifende, auch kulturübergreifende musikalische Empfindungen gibt. Dass wir tatsächlich nicht nur jemand, der also ganz viel klassische Musik hört, Bach gut findet, sondern auch, dass jemand, der noch nie Bach gehört hat oder möglicherweise überhaupt noch nie unsere Art von Musik gehört hat, tendenziell die Harmonien bei Bach besser findet als
bei Iron Maiden.
Harmonien.
Also, okay, da haben wir mal kurz.
Knapp daneben ist dann das Schlimmste, wenn es also so ein bisschen anders ist, wenn es falsch gespielt wird.
Da haben wir ein schönes Hörbeispiel. Das sollten wir uns jetzt im Vergleich mal kurz anhören, damit die Hörerinnen und Hörer sich davon auch ein Bild machen können.
Und nicht abschalten, das müssen Sie jetzt aushalten, ja? Das ist die schöne Variante.
Genau, das ist die richtige Variante. Und jetzt haben wir das leicht schief gespielte. Achten Sie mal, was bei Ihnen im Gehirn passiert.
Ja,
Also ich fände es schon schön, wenn ich Instrumente so beherrschen würde. Ich beherrsche sie ja gar nicht.
Ich fände das nicht sehr schön, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
So, ja, also ich meine, da hat man deutlich gehört, da liegt man so, ich sag mal, von den Tönen so ein bisschen daneben und man kriegt aber wirklich auch so das Gefühl, Gänsehaut, es läuft einem kalt den Rücken runter, wie kommt's?
Es ist tatsächlich so, dass wir diese Disharmonien ganz offensichtlich irgendwie als falsch empfinden. Und das auch dann, wenn wir Harmonielehre überhaupt nie gelernt haben, wenn wir diese Musikkultur nie gelernt haben. Und das fängt schon sogar mit ganz jungen Jahren an. Schon bei Fünfjährigen können Sie das nachweisen. Und
aber Fünfjährige haben doch nebenbei auch schon eine Menge Musik mitbekommen, muss man doch auch mal ehrlich sagen.
Ja, Moment, massiv. Aber selbst wenn sie keine Musik mitbekommen haben, beginnt sich das in dieses Richtigkeitsgefühl schon in diesem Alter zu entwickeln. Und das Interessante ist, wir können das sogar objektiv messen. Es ist vollkommen egal, ob Sie mir sagen, Sie finden das gut oder nicht. Ich kann in meiner Praxis ein EEG bei Ihnen anlegen, also diese Hirnstrommessung, diese erst Glibber auf die Kopfhaut und dann diese Stöpsel da drauf. Mhm. Und dann sehen Sie Reaktionen im Gehirn, und zwar im rechten Gehirn. Sie bekommen ein Signal, und zwar ein sogenanntes N400. Das ist 400 Millisekunden, also 0,4 Sekunden nach dem falschen Ton reagieren Sie im Gehirn, ob Sie wollen oder nicht.
Das heißt, diese auf ganzen avantgardistischen Kunstkritiker, die immer sagen, nee, ich find's aber toll, eigentlich könnten Sie die messen und sagen, nee, findest du gar nicht, du bist nur ein Angeber.
Im Grunde ist das eine wunderbare Idee. Im Grunde sollten
wir tun.
Musikkritiker mit einer EEG-Haube in die modernen Konzerte stecken und dann gucken, ob die entsprechend reagieren. Aber dieses Signal, das Tolle ist daran, also es gab Forscher an der Uni Berlin, sind die jetzt, die haben das erstmal mit Sprache gemacht. Das heißt, die haben jemanden einen völlig schwachsinnigen Satz vorgelesen, wie zum Beispiel, sie bestreicht das Brot mit warmen Socken. Also sie bestreicht das Brot, das begreifen sie ja noch, und dann kommt mit warmen Socken. Und 400 Millisekunden nach den warmen Socken kommt dieses Protestsignal im Gehirn.
Kommt aber nicht bei mir. Hat halt warme Socken an und während sie die anhat, bestreicht sie
den Brot. Geh du mal unter das EEG, genau, mein Freund, dann wirst du es mal erfahren.
Genau. Herr Heyer, der Witz ist der, also diese Reaktion kommt dann, ob sie wollen oder nicht. Das wird vom Gehirn als falsch eingeordnet, erkannt und entsprechend reagiert das Gehirn. Wenn Sie jemanden einen Pfirsich vor die Nase halten und er riecht plötzlich Grapefruit, kommt auch dieses Protestsignal. Und das Witzige ist eben, wenn Sie jemandem eine Musik vorspielen, die dieser jemand als falsch empfindet, kommt auch dieses Protestsignal im rechten Hirn in dem Fall. Und das ist einfach ein wunderbares Spielzeug, weil Sie damit wirklich Leute auch mit moderner Musik konfrontieren können.
Magnus Heyer, vielen Dank. Gleich wird das Interview zu lang. Na, welches Signal kam jetzt?
Aber mir
nein, kein
Protestsignal. Dreht
sich der Magen um. Aber es ist einfach hochfassend. Man kann damit noch.
Ich habe die Wahrheit gesungen. Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir sagen aber vielen Dank und frohe Weihnachten.
Ich danke auch. Frohe Weihnachten und viel Spaß unterm Weihnachtsbaum mit leicht falsch gespielten Weihnachtslieder.
Wir geben uns Mühe.
Ja, ja. Tschüss, machen Sie es gut. Bis nächstes Jahr.
Ciao.
Es ist 11.08 Uhr. Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag ist Hören.
Sie wissen, wir bei 2 auf 1 überprüfen gern unser Wissen, was wir aus den Medien haben, Dinge, von denen wir glauben, sie laufen so oder so. Und da fragen wir mal nach, ist das denn in der Wirklichkeit auch so? Und jetzt geht es um das Verhör. Wir kennen das ja im Fernsehen so, der Kommissar sieht dem vermeintlichen Täter bereits am Augenaufschlag an, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Manchmal wird der Täter auch an einen Lügendetektor angeschlossen und wird auf diese Art überführt. Oder, ganz besonders prekär, der Kommissar schaltet Ton- und Filmaufnahmen des Verhörs ab, schickt vielleicht noch einen Kollegen raus und dann wird gesagt, ich kann hier auch ganz andere Seiten aufziehen, vielleicht werden dabei auch noch die Faustknöchel geknackt oder so. Und wir wollen jetzt mal wissen, wie viel ist eigentlich dran von dieser Vorstellung von Verhörmethoden, und das fragen wir den Philosophen, Autoren und den Spezialisten für Fragetechniken Georg Hernstadt. Er hat gemeinsam mit Max Edelbacher das Buch Sie haben das Recht zu schweigen, wie Lügner überführt werden, geschrieben. Guten Morgen, Herr Hernstadt.
Hallo, Herr Hernstadt.
Guten Morgen, ja, grüß Sie Gott.
Herr Schatz, zunächst wollen wir uns mal an den Klischees abarbeiten. Findet ein Verhör im europäischen Raum auch nur annähernd so statt, wie wir es im Fernsehen kennen?
In den meisten Fällen glaube ich nicht. Ich bin noch nie verhört worden, habe nur wenig Einblick in die Polizeimethoden, eher bei Gerichtsverhören, aber ich glaube, dass im europäischen Raum nicht in der Weise verhört wird, wie man es in den Kriminalfilmen sieht.
Mhm. Wenn Sie sagen Gerichtsverhör, welche Techniken werden da eingesetzt? Mit Gewalt kann dort ja nicht gedroht werden.
Ich sage Ihnen, dass auch in Amerika viele Studien dafür sprechen, dass Gewalt oder Drohen nichts, also Härte führt nicht zu Geständnissen und Wahrheit, sondern tendenziell auch zu Falschaussagen. Auch das ist ganz gut belegt, dass Menschen unter Angst eher dazu neigen, dann Geständnisse zu machen, die gar nicht wahr sind. Vor Gericht ist, glaube ich, das Hauptproblem der Zeitmangel. Wenn man der Wahrheit auf der Spur sein will, braucht man Geduld, Zeit, muss Vertrauen herstellen. Und ich glaube, dass in unserer europäischen Gerichtspraxis, das höre ich von vielen Richterinnen und Richtern, eher die Zeit fehlt, sich auseinanderzusetzen mit den Menschen, die man befragt.
Herr Anstatt, aus dem Fernsehen kennt man jetzt so wunderbar große Gerichtssäle, hunderte Zuschauer, die Geschworenen, Anwälte, die Plädoyers halten und mit ganz fiesen Fragen dann hoppala doch nochmal das ganze Geständnis rauslocken. Ist das realistisch?
Ja, ich halte es für wenig realistisch. Sie müssen aber auch sehen, dass ja viele Menschen vor Gericht verhört werden, die nicht die Täter oder Täterinnen sind, sondern Zeugen. Man kann auch hier sagen, dass vor Gericht die Unwahrheit meistens nicht der Lüge, sondern oft dem Irrtum, der Fantasie, der Suggestion entspringt. Ja?
Also
ein Täter hätte ein ureigenes Interesse zu lügen. Bei Zeuginnen muss das schon gar nicht mehr so sein. Ja?
Wenn Sie sagen, Vertrauen ist wichtig, damit man die Wahrheit aus jemandem herausbekommt, wie genau schafft man denn in so einer doch öffentlichen und angespannten Situation, auch noch unter Zeitdruck, wie schafft man das nötige Vertrauen?
Das ist ja sicherlich durch die Frage der Ansprache, wie man jemanden anspricht. Das ist sicherlich die Frage, wie weit man ihm freie Rede gönnt. Das heißt, das wäre ja ein wichtiges Mittel zur Erkennung von Lüge und Wahrheit oder Fantasie, dass man jemanden zuerst einmal frei sprechen lässt, dadurch sein Basisverhalten kennenlernt und erst die Abweichungen von den Baseline, heißt das auf Englisch, und erst das Abweichen von Basisverhalten könnten dann Indizien sein, dass der Mensch sich hier jetzt in eine Lüge verstrickt, in eine Fantasie oder dass nicht mehr Autobiografisches erzählt wird. Und das ist ja mal wichtig, dass man Menschen sprechen lässt und nicht gleich sozusagen mit dem sogenannten Verhör beginnt. Ja, oder die Einvernahme, das ist ja auch ein Doppelsinn, ja, dass man jemanden einvernimmt. Ja. Und ihn nicht nur als Person gelten lässt.
Herr Herrnstadt, Sie sind ja auch Philosoph. Muss ich jetzt leider die Frage stellen, gibt es sowas wie die Wahrheit vor Gericht überhaupt?
Also die sehr konstruktivistisch angehauchte Richter und Richterinnen würden sagen, wir einigen uns auf das, was beweisbar ist und was nicht beweisbar ist. Wahrscheinlich wäre der Begriff Wirklichkeit vielleicht vernünftiger als Wahrheit, aber das würde uns sehr in die Philosophie hineinbringen. Ich glaube, man kann schon sagen, es gibt gewisse Tatsachen, ob ein blaues Auto in ein rotes hineingefahren ist, und das kann man dann sagen, das ist die Wahrheit oder hier ist nicht die Wahrheit. Ja.
Ist es nicht trotzdem normal, wenn man 10 Leute zu diesem Unfall befragt, dass man, sagen wir mal, mindestens 10 Varianten erzählt bekommt?
Richtig, ja. Also deswegen würde man sagen, alle diese 10 Varianten müssen nicht richtig sein und vielleicht wird man nie drauf kommen, was wirklich war. Aber man kann im Falle eines Unfalls, bei Kommunikationsgeschehen ist es schon komplizierter, ja. Ob eine Ohrfeige oder ein Streicheln, wissen Sie, das ist sozusagen ein kleiner Prozess. Aber ich würde sagen, auch 10 falsche Zeugenaussagen bestätigen noch nicht, dass die eine wirkliche Wahrheit nicht doch da ist, ja.
Über das Verhör, wie es vor Gericht wirklich abläuft und ob dabei auch wirklich immer die Wahrheit rauskommt, sprachen wir mit dem Philosophen, Musiker, Autor und Spezialisten für Fragetechniken Georg Herrnstadt. Er hat gemeinsam mit Max Edelbacher das Buch Sie haben das Recht zu schweigen, wie Lügner überführt werden, geschrieben. Herr Herrnstadt, vielen Dank, schönen Sonntag noch.
Ja, Ihnen auch. Ja.
Dankeschön. Tschüss. Schon seit Jahrzehnten hört SETI hinein ins All. SETI bedeutet Search for Extraterrestrial Intelligence, also Suche nach außerirdischer Intelligenz. Bislang hat sich niemand von draußen gemeldet, obwohl seit Jahren auch viele Privatmenschen ihre Computer zur Auswertung der Daten zur Verfügung stellen. Vielleicht ist der mangelnde Erfolg ja einer der Gründe dafür, dass die US-Regierung im Frühjahr die finanzielle Unterstützung für SETI eingestellt hat. Seit einiger Zeit ist SETI aber trotzdem wieder am Start, spendenfinanziert. Über den großen kosmischen Lauschangriff sprechen wir mit Daniel Wabbel, er ist Autor des Buches SETI, die Suche nach dem Außerirdischen. Guten Morgen.
Hallo Wabbel.
Ja, guten Morgen.
Herr Wabbel, womit hört SETI eigentlich in den Weltraum hinein?
Ja, das geschieht mit Hilfe von großen Radioantennen, sogenannten Parabolantennen.
Und wie viele sind das? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein kleiner Gerätepark, der auch in meinen Vorgarten passen würde?
Ja gut, es gibt natürlich auch Amateure, die in dem Bereich ihre eigene Schüssel im Garten haben, aber im professionellen Bereich geschieht das schon mit Hilfe von richtig großen Antennen. Also zum Beispiel das Very Large Array in New Mexico. Das sind 27 Antennen, jeder einzelne ist über 25 Meter groß.
Und die Technik ist jetzt so teuer zu betreiben, dass es eingestellt wurde ursprünglich?
Ja, das Problem bei SETI ist immer, dass diese Radioantennen auch für natürliche radioastronomische Phänomene also für die Erforschung halt benutzt werden. Und da streiten sich quasi SETI-Forscher mit den normalen Radioastronomen um die Zeit, um die Beobachtungszeit.
Okay, und das heißt, wer die benutzen will, muss für die Zeit Geld abdrücken und das ist dann genau der strittige Punkt.
Ganz genau.
Richtig. Normale Wissenschaft gegenüber den Verrückten, sage ich mal, die ins Weltall hören. Ne?
Ja, also es hat nichts mit Parawissenschaften zu tun, sondern es ist schon harte Wissenschaft, muss man schon sagen.
Okay, wie lange kann denn so ein großes Projekt wie SETI jetzt, sagen wir mal, rein oder hauptsächlich spendenbasiert weitergehen?
Es gab ja dieses Jahr Meldungen darüber, dass SETI eben kurzfristig eingestellt werden musste aufgrund von Geldmangel. Mhm. Und dieser Geldmangel wurde durch Spenden aus privaten Bereichen wieder wettgemacht. Zum Beispiel hat Jodie Foster gespendet, die Hauptdarstellerin
von Contact, ne?
Genau. Und das sind aber alles Beträge, die nur sehr kurzfristig die ganze Sache am Laufen halten. Also ich schätze mal, dass es nur ein Jahr weitergeht und dann ist die nächste Frage, wo das Geld wieder herkommt.
Das heißt, man müsste also jetzt quasi im Laufe eines Jahres mal eine Antwort bekommen. Ist das realistisch?
Das wäre schön, aber es ist sehr unrealistisch.
Vor wenigen Wochen wurde ja der außerirdische Planet Kepler-22b entdeckt. Wir haben gehört, ja, dass so dafür sogar ein neues SETI-Projekt starten soll. Wie soll das denn funktionieren ohne Finanzierung?
Also das ist nicht ganz richtig. Es gibt kein neues SETI-Programm. Also eigentlich ist es, wird der Kepler-22b-Planet in die Suche eingebunden. Mhm. Das heißt also, man geht den umgekehrten Weg. Vorher hat man immer einfach nur den Himmel abgetastet nach Radiosignalen von möglichen außerirdischen Zivilisationen. Jetzt geht man den umgekehrten Weg. Man guckt zuerst, welcher Stern wird von möglichen erdähnlichen Planeten umkreist und welcher Planet befindet sich in der sogenannten habitablen Zone. Das heißt also, die Zone, wo eben auch Wasser in flüssiger Form möglich ist und da ja auch Leben entstehen kann. Und richtet dann gezielt da das Radioteleskop drauf, um zu gucken, ob da irgendwelche merkwürdigen Signale von ja potenziellen Zivilisationen empfangen werden können.
Das macht ja Sinn. Ist das einer der Gründe, warum der SETI-Direktor vor kurzem gesagt hat, naja, also bis 2024 werden wir definitiv bestimmt eine außerirdische Botschaft haben?
Ja, also ich weiß nicht, woher Frank Drake, also der Direktor des SETI-Instituts, die Gewissheit hat, weil wenn man mal ganz ehrlich ist und diese SETI-Wissenschaftler sind auch sehr, sehr optimistisch und wenn man mich fragt, naiv, dann muss man schon sagen, dass die Suche weitaus länger dauern könnte. Also es gibt Berechnungen zum Beispiel des deutschen SETI-Pioniers Sebastian van Hörner, der von 3500 Jahren ausging.
Hups.
Und das ist schon eine sehr lange Zeit. Ach, man weiß einfach nicht, wo jetzt was sein könnte. Und das Teleskop auf Planeten wie Kepler-22b zu richten, ist schon eine sehr logische Vorgehensweise. Aber wir haben ja gesehen, dass in den letzten 16, 17 Jahren erst ein Planet entdeckt wurde, der Erde ähnelt.
So, jetzt gibt's ja immer weniger Geld für die Weltraumforschung, nicht nur für SETI, auch für andere große Projekte, bemannte Mars-Raumfahrt zum Beispiel. Ist das jetzt gut oder schlecht für uns Erdlinge? Sollten wir das Geld lieber doch woanders einsetzen?
Also ich persönlich glaube, dass das Geld schon für die Weltraumforschung sehr gut aufgehoben ist, weil eben dadurch natürlich auch technologische Abfallprodukte entstehen, die uns natürlich auch weiterhelfen. Und SETI allein ist auch nicht nur eine Suche nach Außerirdischen, sondern die Technologie, die dafür entwickelt wird, die ist natürlich auch sehr sinnvoll für unsere gesellschaftlichen Fortentwicklungsmöglichkeiten.
Es ist aber schon so, wenn SETI jetzt eine Weile nicht mehr Signale aufnehmen würde, es ist doch noch genug Datenzeug da, was in den nächsten Jahren erstmal abanalysiert werden müsste, oder?
Das ist auf jeden Fall richtig. Also es gab durch das Projekt Seriendip, das ja einige Jahre schon läuft, also ich glaube seit 1994, da wurden ja tausende von Kandidatensignalen entdeckt, die ihrer genaueren Analyse eben bedürfen. Und es kann sein, dass unter diesem Fundus von alten Signalen eben das Signal dabei ist, das eben sagen könnte, wir sind nicht allein.
Über die SETI-Projekte, mit deren Hilfe die Menschen seit Jahrzehnten ins All hören, sprachen wir mit dem Journalisten und Autor Tobias Daniel Wabbel. Er hat das Buch SETI, die Suche nach dem Außerirdischen herausgegeben. Vielen Dank, Herr Wabbel, machen Sie es gut und tschüss.
Gleichfalls, tschüss.